Also ich hatte damals 85 das Philosophiestudium, also Philosophiegeschichte, abgeschlossen hier in Halle. Und ja, mit einer Diplomarbeit zu Martin Luther. Das ist, sag mal, doch für Philosophie relativ ungewöhnlich, weil das ist so ein, ja, aus philosophiehistorischer Sicht, aber übergreifend, fachübergreifend, auch für Theologie, Geschichte interessant. Und ich bin immer schon heimatgeschichtlich orientiert gewesen und interessiert gewesen. Komme aus dem Mansfeldischen, also aus der Geburts- und Sterbestadt Luthers. Und dann hatten wir ja auch 83 neben dem offiziellen Karl Marx ja auch die Luther-Ehrungen, ganz konkret hier in Halle. Und das war für mich natürlich eine ganz günstige Gelegenheit, diese heimatgeschichtliche Intention umzusetzen. Was allerdings nicht immer überall auf Gegenliebe gestoßen ist, weil ganz andere Themen vordergründig standen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ja, gab es eben auch zu dieser Diplomarbeit Kontroversen, ja, also was die Verteidigung dann betraf, sodass ich also danach auch ja, an die Parteischule geschickt wurde.
Können wir gleich nochmal darauf kommen, was diese Parteigeschichte anging. Ich kann mich erinnern, dass Theologie und Philosophie, zumindest was so die Personen, die das studiert haben, gerne auch am Biertischabend zusammenfanden, weil das natürlich logischerweise, wenn sich Menschen mit Gesellschaft auseinandersetzen oder mit Werten, dann kann man das so oder so nennen. Und es studieren ja mittlerweile auch Leute Theologie, die tatsächlich genau das meinen, was für Werte sind in der Gesellschaft relevant. Jetzt hieß das aber in der DDR trotzdem, wenn man Philosophie studiert hat, ja maßgeblich das Ganze auf einer materialistisch, also marxistisch-materialistischen Basis zu machen. Das heißt, den marxistischen Gedankengebäude natürlich erstmal auch einen bestimmten Wert zuzumessen. Woher kam das bei Ihnen? Also was waren sozusagen die schulische oder elterliche Basis, das eben auch gut zu finden, also spannend zu finden?
Ja, also das ist, sag mal, vom Interesse her, hatte ich von der Schulzeit her, sag mal, gesehen, eigentlich nur so mehr Interesse für Archäologie gehabt. Geschichte, Archäologie, also für die, so die ältere Zeitperiode. Und was die Vorprägung vom Elternhaus betrifft, da muss man eigentlich sagen, das ist ziemlich unpolitisch alles gewesen. Da gab es also so eine Zweispaltung zu Hause und im offiziellen Bereich, schulischen Bereich, ziemlich eindeutig, weil meine sämtlichen Verwandten, die waren westlicherseits angesiedelt. Also meine Mutter hatte allein 9 Geschwister und da waren viele im Westen oder in West-Berlin. Gab auch immer regelmäßig Besuche. Aber es gab also mehr oder weniger, was die, ja, die DDR-Entwicklung betrifft, eher ein, sag mal, unpolitisches Verhalten im Elternhaus. Es gab viel Westfernsehen und es gab mehr oder weniger dann auch so die Regularien, möglichst nicht aufzufallen, möglichst nicht groß anzustoßen, keine Komplikationen oder Konflikte aufkommen zu lassen. Und danach habe ich mich letztendlich auch orientiert und habe mehr oder weniger versucht, mein eigenes Interesse zu Geschichte und zu philosophischen, weltanschaulichen Fragen dem auch nachzugehen. Also in der Schule schon durch eine Arbeitsgemeinschaft Geschichte, wo ich drin war, bis zur erweiterten Oberschule. Und dann hatte ich mir auch das Studium anders überlegt von der Archäologie, was nicht geklappt hat, dann zur Philosophie. Und ja, das war mehr oder weniger so diese Verfasstheit. Ich hatte also recht positive Einstellung auch zum Staat gehabt, hatte also auch bestimmte Vorstellungen. Meine Eltern haben auch dazu ermuntert, haben auch dem nicht irgendwie was entgegengesteuert, aber immer in einer gewissen kritischen Distanz. Ja. Und ich hatte auch in Eisleben selbst viele Kontakte zu Pastoren. Ich habe damals auch in der Vorphase der Diplomarbeit, kam immer so Jahresarbeiten, die gemacht werden mussten, gute Kontakte zu Pfarrersfamilien, bin dort mehr oder weniger auch ein- und ausgegangen, konnte Literatur lesen, habe Gespräche geführt, auch übrigens, weil Sie das eben erwähnen, hier an der Theologischen Fakultät, habe ich auch zahlreiche Literatur mir besorgen können, unabhängig mal noch von der dritten Quelle, nämlich den eigenen Westverwandten, die mir viel mitbrachten. Ja, und nur mal um eine vielleicht kleine Episode zu nennen, ich bin mal in der Sektion gewesen, Philosophie, in Vorbereitung dieser Diplomarbeit und wurde da direkt auch angesprochen, dass man erfahren habe, ich hätte diese und jene Besuche bei Pastoren in Eisleben gehabt. Das sollte ich mir doch überlegen. Also das sind, sagen wir mal, so freundliche Hinweise gewesen, die aber schon einen ziemlich ernsten Hintergrund hatten. Für mich erstmal nicht weiter großartig von Belang, weil ich habe versucht, meine Intention da umzusetzen.
Jetzt sind wir bei einem, wie ich finde, spannenden Feld, was auch heutzutage relativ schwer vorstellbar scheint, weil es ist ja so ein bisschen abgeschlossen, die Geschichte DDR, oder scheint abgeschlossen, da ist das und das passiert und man wurde bevormundet. Jetzt stimmt das ja nicht so ganz. Also wenn ich zum Beispiel, es gab so ein schönes Gedicht von Bertolt Brecht, den Lob des Kommunismus, er ist einfach, jeder versteht ihn. Für mich war das ähnlich, mir schien die Welt relativ einfach. Klar, ich habe vermisst, Schopenhauer und Nietzsche lesen zu können, war relativ schwierig. Im Antiquariat hat es dann irgendwie geklappt, weil der Herr Wolf da ein Auge drauf hatte, dass immer sowas auch mal auftauchte. Und trotzdem dachte ich, naja, nee, das ist vernünftig. Also das ist ein vernünftiges Weltbild und egal, wie das in Wandlitz aussieht, das ist mir völlig egal, das ist vernünftig. Ich halte das für eine gute Basis. Und dass diese Auseinandersetzung muss geführt werden. Schade, dass sie so wenig geführt wurde. Jetzt sagen Sie, innerhalb des philosophischen Studiums gab es natürlich dann auch so ein bisschen Anranzer, wenn man sich auf einmal mit einem theologischen Thema beschäftigt hat, also mit einer konservativen Wertediskussion eigentlich. Noch dazu mit einem antisemitisch konnotierten Menschen sozusagen dann auch noch als Hauptheld der eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Wie aber sah denn sowas aus? Also wenn man jetzt von außen, kennt man ja nur die SED heutzutage als irgendwie Repressionsmoment, aber es war ja eine Massenbasis, es war ja eine Partei, die in der sehr viele Intellektuelle, sehr viele Wissenschaftler waren. Wie sah denn so eine Diskussion aus innerhalb der Partei?
Also vielleicht nochmal jetzt vom eigenen Studiengang. Also Sie erwähnten im Wandlitz, trotz Wandlitz diese Vorstellung. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Wandlitz damals ja auch nicht gekannt, dass es das gab. Ich hatte eben, wie gesagt, so eine Idealwelt und bin danach eigentlich und habe danach auch letztendlich gelebt. Aber habe eben immer verschiedene, sagen wir, individuelle Ansätze versucht auch umzusetzen. Ja? Und das war beispielsweise eben konkret jetzt mit diesem Luther-Thema dann gegeben. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, der Betreuer der damaligen Arbeit hatte mir in den Vorarbeiten dazu auch wieder freundliche Hinweise gegeben. Unter anderem steht da so eine Formulierung am Rand, die Klassiker sind nicht da, um sie zu kritisieren. Ja, klar, Engels hat den Bauernkrieg geschrieben und ich habe eine kritische Analyse vorgenommen. Und die habe ich auch umgesetzt. Aber da kam eben genau prompt wieder dieser Hinweis. Aber es waren, sagen wir mal, keine Reglementierung jetzt in dem Sinne, im Sinne eines Verbotes, sondern es waren eigentlich immer, so würde ich das heute auch sehen, seitens des Betreuers Versuche einer Einflussnahme, um die Arbeit durchzubringen, weil sie hätte auch abgelehnt werden können. Und sie wurde auch nicht gerade positiv oder überaus positiv dann gewertet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die damalige Situation so gesehen, dass Parteischule vielleicht auch eine Möglichkeit ist, um bestimmte Dinge weiterzubringen, also um bestimmte Dinge zu bewegen, um vielleicht da einen richtigen Ansprechpartner zu haben. Weil mir ging es auch um Wissenschaftsfreiheit und die Literatur, die Sie erwähnt haben, die auch nicht zugänglich war, die man sich sonst woher besorgen musste, auch wieder so eine zwiespältige Sache. Es gab Literaturlisten an der Philosophischen Fakultät, da stand prompt die Westliteratur drauf. Das heißt also, man hat auch erwartet, dass man bestimmte Literatur, egal woher, sich besorgt. Das war eigentlich eine ganz skurrile Situation. Andererseits muss man wiederum sagen, man bekam auch aus den sogenannten Giftschränken entsprechende Literatur mit entsprechendem Zeugnis eines Betreuers einer Diplomarbeit. Ich habe beispielsweise mit dem Diplom-Thema Luther die Werke von Sigmund Freud mir ausleihen können. Mhm. Ja, wo mich dann die Bibliothekarin fragte, was hat denn das mit ihrem Thema zu tun? Was mich erstmal erstaunte, was hat die Bibliothekarin jetzt mit meinem Anliegen da zu tun, wenn das bestätigt wurde? Und dann musste ich ihr groß und breit erklären, dass das die Rezeptionsgeschichte der lutherischen Auffassungen und so weiter. Dann habe ich sie gekriegt. Also es funktionierte manches auch, aber sagen wir mal, die kontroverse Debatte war nicht im großen Stil, sondern mehr oder weniger im individuellen, zwischenmenschlichen Bereich. Also zumindest aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen herangesiedelt.
Jetzt haben Sie gleich mehrere Stichworte natürlich gegeben, die auch wiederum vielleicht einer kleinen Erklärung bedürfen. Also das eine ist der Giftschrank, den hatten wir schon mehrfach beim Wickel. Literatur, die nicht unbedingt öffentlich zugänglich war, aber für die wissenschaftliche Untersuchung natürlich nötig war. In Leipzig zum Beispiel einer zentralen Bibliothek war es natürlich möglich, auch Bloch zu lesen. Und das Ganze eben im Giftschrank. Aber das Zweite ist vielleicht ein interessanteres Moment, nämlich die Parteischule. Jetzt würde man sagen, okay, jede Partei hat heutzutage natürlich ihre Weiterbildungsinstitutionen, ihre Stiftungen und so weiter, die Seminare organisieren. Und was ist daran verwerflich? Gar nichts. Die SED hatte sowas natürlich auch. Aber die Parteischule war auch ein Disziplinierungsinstrument. Sie hatten es schon erwähnt. Wie sah denn sowas aus praktisch? Also was passierte da?
Es passierte also eine Rundumbeleuchtung, wenn man so will, oder eine, sagen wir mal, so eine Art Einschwörung auf bestimmte gesellschaftliche Abläufe, auf bestimmte Programmatiken, auf bestimmte dogmatische Festlegungen. Und das ist nun alles andere, was so in mein Interesse lag, weshalb ich auch ausgerechnet von dort aus eine ZK ein Jahr dann formuliert habe, im Wegen der mangelnden Wissenschaftsfreiheit. Die ging damals übrigens auch an den sicherlich bekannten Jürgen Kuczynski, der mir sogar noch persönlich darauf geantwortet hat. Mhm. Allerdings ging es auch an die Parteikontrollkommission. Und ausscheiden konnte ich letztendlich nur gesundheitsbedingt, weil es gab keinen Weg, dort auszuscheiden. Entweder man würde nach oben befördert, an eine andere Stelle sozusagen versetzt, oder man fiel derart in Ungnade, dass man sich kaum mehr erholen konnte. Oder man ist auf den Weg geschickt worden, wo wir uns heute sozusagen mit politischer Justiz, mit dem Haftort beschäftigen.
Mhm. Die Folge der Eingabe oder sozusagen ihrer Forderung quasi nach Wissenschaftsfreiheit ist ja eigentlich auch eine Forderung nach geistiger Freiheit, nach Auseinandersetzung mit diesem Moment. Haben Sie denn in der Zeit, die ja schon zu so einer Art aufgeklärter DDR-Epoche gerechnet werden könnte, ja, also Mitte 80er Jahre, das Gefühl gehabt, es ließe sich etwas sozusagen tatsächlich bewegen? Also es gibt Bündnispartner. Wie war denn so Ihr Gefühl dafür?
Hatte ich zumindest an der Stelle damals nicht. Also ich hatte da überhaupt keine, kein Umfeld jetzt in dem Sinne. Es gab so, sagen wir mal, in dem Parteischulbereich einige von den Lehrkräften, mit denen man doch ganz gut reden konnte. Allerdings nicht im Offiziellen, sondern auch wiederum nur, wenn Sie so wollen, am Stammtisch oder im privaten Bereich. Und das war für mich immer so ein bisschen deprimierend oder enttäuschend, ja, weil ich wollte eigentlich viel nach außen bringen und wollte das auch öffentlich machen. Und genau das wollte man eigentlich nicht. Ja. Ich bin beispielsweise konkret in diesem Zeitraum mal eingeladen worden von der Bergakademie Freiberg. Dort war ein Kommilitone von mir, der dort einen Studentenclub betrieben hat. Und ich sollte dort mal einen Vortrag halten über die Musikrichtungen, die Stilrichtungen, die es damals so gab, auch in politischer Hinsicht. Das wurde natürlich prompt von der Schule abgelehnt, mit der Begründung, dass die Konzeption, die ich vorgelegt habe, ungenügend sei, nicht auf den entsprechenden Standard sei. Also es ist tatsächlich damals auch in Freiberg so angekündigt worden. Allerdings die Ablehnung kam prompt von der Schule. Und das sind eben alles so eine Hintergründe, die mich eben, wie gesagt, zu dieser Eingabe dann bewegten. Weil das hat nichts in meinem Verständnis, auch in meinem damaligen Verständnis, mit einem öffentlichen Diskurs zu tun gehabt. Mhm. Ich wollte einen öffentlichen Diskurs haben über bestimmte Fragen. Und das Resultat, um es vielleicht gleich an der Stelle auch mal mit zu benennen, war eben, dass ich im hohen Fachschulbereich auch nicht mehr arbeiten sollte und durfte. Ja, ich habe dann im Eisenhüttenwerk in Thale angefangen. Glücklicherweise aufgrund von, sag mal, Kontakten zum Direktor der Betriebsakademie dort, der auch im heimatgeschichtlichen Bereich aktiv war, im Kulturbund damals angesiedelt, konnte ich dann von der Erwachsenenbildung anfangen. Und das bis 1989, erst 1989, habe ich wieder die Anstellung an der Universität dann gekriegt.
Ich würde gerne gleich nochmal auf diese schöne Nische Kulturbund zurückkommen. Trotzdem nochmal die generelle Frage, weil die, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht so richtig beantwortet ist. Was glauben Sie denn, woher bei dem Anspruch eines dialektischen Materialismus, woher diese Angst kam, sich mit den realen Problemen tatsächlich auseinanderzusetzen? Also woher dieses bei einer angenommenen besseren Weltvorstellung, die dahinter stand, woher diese Scheu? Der Untergang ist ja vorprogrammiert, wenn man sich nicht auseinandersetzt mit Problemen.
Ja, das ist für mich nach wie vor immer noch so ein Rätsel, das zu beantworten, woher die Scheu. Weil wenn man mit bestimmten Leuten ins Gespräch kam, teilweise sogar bis in, wie gesagt, hohe Positionen oder durch Briefkontakt, wie ich es von Kuczynski dann erfahren habe, gab es ja durchaus diese kritischen Stimmen, gab es durchaus diese Denkweisen. Ja, aber sie wurden letztendlich immer kaschiert oder, wie soll ich sagen, es wurde immer letztendlich alles auf der sogenannten Parteilinie gehalten. Ich kenne es ja auch von der philosophischen Fakultät noch vor Diplomabschluss, durch viele Gespräche auch mit meinem Betreuer damals. Das waren teilweise Gespräche, die so in offiziellen Versammlungen oder in größeren Umkreisen nie stattgefunden hätten. Ja, und da konnte man sich wirklich manchmal fragen, warum das eigentlich alles?
Und war es die Angst vor der Konterrevolution?
Die Angst vor der Konterrevolution vielleicht in dem Sinne nicht, sondern so wie ich es erfahren habe und eigentlich jetzt auch im Nachgang so sehe, war es mehr so die Angst vor dem eigenen Vermögen, sich mit kritischen Dingen offiziell auseinanderzusetzen. Es wurde immer so unter Westeinfluss, unter Westideologie verbucht, ja. Und was bei mir beispielsweise auch dazu führte, unmittelbar nach 89, ausgehend von den pluralen Vorstellungen der marxistischen Theorie, die es ja bis heute gibt und die ja bis heute auch gelehrt wird, auch in der Bundesrepublik, gibt ja entsprechende Institutionen und Forschungsinstitute, die Mega beispielsweise auch noch herausgeben. Ausgehend von diesem pluralen Verständnis bis hin zu allen möglichen weltanschaulichen Strömungen, die es gab, habe ich glücklicherweise einen Professor in Darmstadt gefunden, der mehr oder weniger mich zu einem Forschungsaufenthalt da eingeladen hat, dass ich das machen konnte. In Darmstadt, in Gießen, in Frankfurt-Main, unter anderem auch bei Habermas. Und das war natürlich ein ganz anderes Feld, eine ganz andere Ideenwelt. Und ich glaube, die Professoren, die vor 89 in den entsprechenden Bereichen tätig waren und als Auslandsreisende im Wissenschaftsbetrieb fungierten, genau das war ja bekannt. Und das wollte man wahrscheinlich, denke ich mir, nicht so weitertragen.
Das würde verkürzt heißen, dass es in gewisser Weise auch eine intellektuellen Feindlichkeit gab, beziehungsweise eine Angst, eben, dem nicht gewachsen zu sein, einen tatsächlich intellektuellen Diskurs über ein materialistisches Weltbild, was zukunftsfähig sein soll.
Ja.
Interessante Analyse. Kommen wir mal zurück zu dem, wo Freiraum möglich war. Kulturbund habe ich auch als so etwas erlebt, also dass zumindest im Rahmen dieser Veranstaltung, auch der Urania-Veranstaltung, eine ganze Reihe von tatsächlicher Auseinandersetzung, Diskurs möglich war, weil es war alles nicht mehr so hardcore, sondern hatte ja was von Feuilleton sozusagen. Und da wurde tatsächlich auf intellektuellem Niveau diskutiert und angeboten. Was haben Sie denn angeboten in dem Zusammenhang? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben Weiterbildungsmomente dann
geschaffen. Das ist die Weiterbildung in der Erwachsenenbildung von dem Eisenhüttenwerk gewesen.
Ach so.
Das heißt also die Weiterbildung von, also ich musste die Lehrgänge mit organisieren für Meisterweiterbildung, die Dozenten im Prinzip ranholen. Mhm. Also diese Abläufe waren jetzt gemeint, also nicht jetzt eine Weiterbildung jetzt im, also das, denke ich, war zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich gewesen, dass wäre ich wahrscheinlich auch nicht aufs Trapez gekommen. Aber ich möchte vielleicht noch mal einen Aspekt hinzufügen, der mir jetzt noch einfällt, was die Diplomphase 85 betrifft. Und diese Debatte mit westlichen Strömungen, die es ja gab und nach wie vor gibt, ganz unterschiedlicher Art. Es gab so eine Anforderung in den geisteswissenschaftlichen Arbeiten vom Diplom bis zur Promotion, die ich ja damals auch nicht machen konnte. Das ist ja jetzt erst ein paar Jahre her, die Promotion bei mir. Und da war eine Anforderung, die sogenannte Auseinandersetzung mit der westlichen Lehre, ja, also mit der westlichen Philosophie, egal wie, zu jedem Thema, es passte immer das Thema Auseinandersetzung, neben den Zitaten der Klassiker, neben den Zitaten der jeweiligen Parteitare, auch dieser Auseinandersetzungsaspekt. Ja. Und wenn Sie da so verfahren sind oder verfahren haben, wie ich das gemacht habe, war das eben kein großer Pluspunkt. Die westliche Lehre, die sich auch über das Thema sozusagen ergoss zu analysieren, in zustimmender analytischer Hinsicht beziehungsweise in kritischer Distanz, sowohl was die westliche Seite betrifft, allerdings auch was die östliche Seite betrifft. Und das war natürlich eine Schieflage, eine Fehlorientierung. Also wenn sie das so gemacht haben. Weil es waren eindeutige Positionen abverlangt worden. Und das ist genau dieser Aspekt des Angsthabens. Ja, also man hat sich wahrscheinlich gar nicht irgendwie gewagt, sich großartig auch positiv oder zustimmend zu irgendwelchen Themen zu äußern. Also zumindest nicht in bestimmten Funktionsebenen. Ja, also je höher die Funktionsebene war, hat man das schon eher wahrscheinlich machen können. Aber ansonsten wüsste ich jetzt seitens auch von vielen Studenten nicht, dass das, sagen wir mal, also wirklich analytisch in kritischer Hinsicht so umgesetzt wurde.
Vielleicht fehlten dem sogenannten real existierenden Sozialismus die Laborbedingungen, denn die gab es ja nie. Es gab ja nie das abgeschlossene Moment. Und vielleicht kam daher auch diese Angst, diesen Überbau auch freizulassen und freizuhalten, weil möglicherweise dann auch die Basis wegbricht. Und irgendwie war es ja auch so. Das ging ja dann relativ fix. Wie hat sich denn für Sie eine Veränderung innerhalb der DDR angekündigt? Also was haben Sie denn wahrgenommen von so einem Moment von Klimawandel?
Erstmal die Versorgungslage. Also das war ziemlich eindeutig. Und dann die damaligen Debatten schon, die vom Sputnik-Verbot, also alles im Prinzip, was das Vorfeld betrifft. Und Perestroika, die Auswirkungen, die Debatten wurden dann doch freier und wurden öffentlicher. Also das waren für mich so ein paar Kriterien, so ein paar Anhaltspunkte, wobei ich dazu sagen muss, ich war weder Bürgerrechtler noch in irgendeiner Form in dieser aktiven Form eingebunden oder aktiv oder selbsttätig. Aber das ist sehr wohl wahrgenommen worden. Und ich hatte damals eben tatsächlich auch nicht die Vorstellung vom Ende der DDR. Ja, also eine bessere DDR beziehungsweise eine Veränderung in der Entwicklung, ja, da, also das wollte ich schon früher wie jetzt oder später, aber diese Schnelllebigkeit der Zeit und sozusagen das immer mehr deutlich werden, dass es ja nicht mehr anders geht. Und bis hin zu diesem zweiten Schritt zur deutschen Einheit, ja, also wenn dann heute manchmal so gesagt wird, wir wollten ja immer schon die deutsche, also das ist für mich alles ein Rätsel, wie man zu solchen rückblickenden Wertungen kommen kann, wenn wir ehrlich sind. Es gab, wie wir heute wissen, oder wie ich heute weiß, sag mal doch bestimmte gesellschaftliche Abläufe, die auf den Konföderationsgedanken erstmal hinausliefen zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Aber wie gesagt, diese Schnelllebigkeit und der Massenprotest auf der Straße letztendlich, unabhängig mal von diesem, auch das Verhalten und die, sagen wir mal, Abläufe, die auf der hohen Politik seit Mitte der 80er Jahre stattfanden, sprechen eine andere Sprache.
Ich kann mich erinnern, dass es immer so Pseudo-Hoffnungsträger gab, wo man so dachte, naja, der, oder was heißt dachte, es gab so das Gerücht, der Lambert, nee, oder ja, weiß gar nicht, wie der mit dem Hubschrauber abgestürzte Wirtschaftstyp zum Beispiel oder so. Also Reformer innerhalb der SED, ich glaube sogar Egon Krenz wurde da mal eine Weile so gehandelt intern, Es gab ja trotzdem eine offenbare Wahlfälschung im Mai 89. Was ist denn Ihnen da durch den Kopf gegangen im Sinne von Reformierbarkeit oder so? Man war ja noch nicht bei den Protesten, die gab es ja nicht. Man konnte sich auch keine Proteste vorstellen, die ernsthaft irgendwas bewegen, sondern eher so die, ich kann mich erinnern an so Ausreiseleute. Damit hatte ich überhaupt nichts zu tun. Ich wollte damit überhaupt nichts zu tun haben. Diese Kerzennummer da an den Fenstern, alles furchtbar. Komische Typen. Haben nichts mit meiner Welt zu tun, auch nichts mit meiner Zukunft. Wie hat sich denn das für Sie angefühlt im Sinne von Reformierbarkeit oder?
Also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt so die Vorstellung, es war ja vieles an die Sowjetunion sozusagen gebunden, an die damalige Sowjetunion, an die gesamten Verhältnisse dort. Es war auch anscheinend, die Kasernen waren gefüllt und für mich war eigentlich so der Hintergrundgedanke, dass neben den kritischen Stimmen, die ich ohnehin schon kannte hier oder wo ich viele kannte, eigentlich nur von außen was bewegt werden kann. Mhm. Also seitens des Ostens, seitens der Reformbestrebungen, die es da gab, die ja rüberschwappten. Es gab ja damals diese berühmten Formulierungen von Hager, wir brauchen nicht tapezieren und diese ganzen Geschichten. Und das war für mich wie so eine festgefügte alte Garde, die da so auf ihren Privilegien und auf ihren Machtpositionen sitzt und das auch unbedingt halten will. Und ich hatte eigentlich überhaupt kein gutes Gefühl, dass das so alles unproblematisch oder so friedlich abläuft und hatte eigentlich mehr so die Hoffnung, dass vom Osten her, also durch so eine Einflussnahme, es zu Veränderungen gibt, und zwar in dem Bereich, der damaligen Nomenklatur, gab ja dieses Nomenklatursystem, wo so eine Möglichkeiten vielleicht in der DDR seitens der Sowjets ausgelotet wurden. Denn diese Reformbestrebungen von Gorbatschow, die waren ja also wie so ein Verheißungssignal. Mhm. Also zumindest aus dem damaligen Erfahrungsbereich. Mhm. Und also wie gesagt, aber auch ausgehend davon, weder bin ich davon ausgegangen oder hatte die Sichtweise, dass der Sowjetbereich am Ende ist oder irgendwann mal einen Geist aufgibt, ein paar Jahre später als solcher und schon gar nicht, was die DDR betrifft. Wie das alles verquickt war, wie das alles zusammenhing, das sind Dinge, die sich erst später in der Sichtweise auch bei mir ergeben haben.
Jetzt gab es diese seltsame Konstellation aus eigentlich einem grandiosen Sommer 89, also der wettermäßig zumindest zum Urlaub eingeladen hat, wo zeitgleich aber in Ungarn etwas passiert ist, was am Anfang wie so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte sich darstellte. So, wir machen mal ein Fest am österreichisch-ungarischen Zaun und auf einmal tritt das etwas los, was man in der Dynamik dann schon in Stunden fast messen musste, gar nicht mehr in Tagen, also wo dann auf einmal dies passierte, jenes passierte und man so hinterherhechelte und dann dieser seltsam bleierne Vorherbst, wo man das Gefühl hatte, jetzt bleibt irgendwie die Zeit stehen.
Es stagniert.
Jetzt ist irgendwas ganz schlimm und irgendwas ist ganz komisch und man kriegt kaum noch Luft. Wie würden Sie denn die Zeit heute bezeichnen? Also es gibt ja so Worte, die irgendwie friedliche Revolution heißen, die Wende heißen, die alles Mögliche heißen. Was ist denn das damals für Sie gewesen?
Ja, es gibt aber auch Leute, die sprechen von Konterrevolution. Gibt es auch. Brauchen Sie bloß die heutige junge Welt aufschlagen. Ja, also nicht weiß. Die heutige, also die gegenwärtige. Da gibt es ja verschiedene Beiträge dazu. Katastrophe aus meiner Sicht. Aber es ist, sag mal, eine Bezeichnung, diese Begriffe Wende, friedliche Revolution, das sind ja so die gängigsten, die kursieren. Jüngst hat auch wieder Egon Krenz sich dazu geäußert, zu seinem Wendebegriff, von dem ich selbst nicht so sehr viel halte. Aus einem ganz einfachen Grund, nicht weil er das ausgesprochen hat, sondern weil die Intention eine ganz andere war. Und die friedliche Revolution, muss ich dazu sagen, Revolution ja, es ist bestimmt im Moment, auch nach 25 Jahren, noch nicht der Zeitpunkt, um das vielleicht analytisch richtig auf den Punkt zu bringen. Es gibt ja, wie gesagt, da viele unterschiedliche Meinungen dazu. So, friedlich war die ja gar nicht gewesen. Also wenn Sie an Halle denken oder wenn Sie mal Leipzig und Berlin ausklammern, gibt es genügend andere Großstädte oder kleinere Bereiche und wie das aus den Stasi-Akten auch, die jetzt bekannt sind, auch hervorgeht, auch ganz anders orientiert und insistiert seitens der Bewaffneten sozusagen. Und das MFS zählte auch im Roten Ochsen dazu, die waren voll aufmunitioniert. Man hätte gekonnt, wenn man den Befehl gehabt hätte. Das ist erschreckend genug und wie gesagt, auch was tatsächlich abgelaufen ist, so friedlich war das nicht. Es gab die Zuführungspunkte, es gab die Misshandlungen, es gab den Schlagstockeinsatz und es gab auch die, in den Gremien selbst stattgefundenen Debatten, die protokolliert sind, wo eben entsprechende Vorstellungen geäußert wurden. Also von friedlicher Revolution in dem Sinne, dass alles eben wirklich nur mit den Kerzen abgelaufen ist, würde ich nicht unbedingt sprechen, weil es gab eben auch die Gewalt bereiten und die Gewalt umgesetzten Elemente, die sind nachweisbar und die sind auch vorhanden, die haben stattgefunden. Und insofern sträubt es mich auch ein bisschen so direkt allgemein und pauschal von friedlicher Revolution zu sprechen. Es war auf jeden Fall eine Revolution, weil es gab diesen gesellschaftlichen Umbruch. Wie der jetzt direkt zu charakterisieren ist oder welche Elemente da eine Rolle spielen, wird sicherlich noch die Zeit bringen, wenn genügend weitere Forschungen eben vorliegen. Ja, also noch sind auch nicht alle, bei weitem nicht alle Stasi-Akten mehr da ausgewertet. Es gibt noch genügend, die noch nicht paginiert sind.
Schön, dass Sie das ins Rennen bringen, also auch dieses emotionale Moment, was da in den Tagen stattgefunden hat, weil ich glaube, dass das gerade weitgehend in der Jubelarie des Spätherbstes ausgeblendet wird. Diese absolute graue Stimmung, denn man darf nicht vergessen, dass der Tiananmenplatz davor war. Das heißt, man wusste ganz genau, was möglich ist. Genau. Und das war ein ganz schlimmes Szenario. Im Übrigen auch am 9. Oktober am Nachmittag war auch klar, dass das in Leipzig auch ein ganz schlimmes Szenario werden kann. Da war nichts mit, wir fahren da mal hin. Ja, und in Halle hat es ja auch gekracht am selben Tag.
So waren auch die eigenen Überlegungen, was mich jetzt betrifft, gehe ich oder gehe ich nicht? Genau auf diesem Hintergrund, was passiert eigentlich? Ich meine, es war dann eine Massenbewegung. Es waren viele auf der Straße, man ist eben mitgegangen, aber das ist, sagen wir mal, es gab eben innerhalb dieser Massenbewegung auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, warum und was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte. Ja, natürlich waren entscheidende Anker die Kirchenbereiche. Das ist unbestritten, das ist ganz klar. Aber es war eben mehr. Es war mehr gewesen als die Kerzen. Und da bin ich immer auch der Meinung, es wird vielfach reduziert auf einen ganz bestimmten Kreis, auf ein ganz bestimmtes Umfeld. Es wird vieles aus der heutigen Sicht vielleicht im Laufe der Jahre nicht mehr so gewichtet. Es gab damals ganz vehemente Bestrebungen, wenn Sie sich erinnern, in diesen Aufruf für unser Land, wo viele Intellektuelle unterschrieben haben, namhafte Persönlichkeiten und mitunter auch nicht unbedingt die größten Anhänger des Status quo, der damals geherrscht hat. Ja, es gab also viele Bestrebungen, die Zeit war sozusagen nicht nur schnelllebig, sie war auch ziemlich facettenreich gewesen. Und das sollte man eigentlich auch, denke ich, nach so vielen Jahren nicht aus dem Auge verlieren und nicht nur auf einen Punkt reduzieren.
Ja, das ist schön, ja, weil die, ich kann mich erinnern, ich hatte regelrecht eine Wut im Bauch, als der Pfarrer Arlt hier die Demonstrierenden in Halle in die Marktkirche gelotst hat, weil damit waren sie nämlich weg vom Markt, die Hälfte. Das waren ja dann trotzdem noch vor der Polizeikette Leute, weil ich das ganz furchtbar fand, dass es in diese Kirchennummer, weil das waren nun mal keine Kirchenleute, die da standen. Aber mal abgesehen von der Deutungshoheit, die sie ja im Nachhinein in der Regel versucht wurde zu erringen, in dem Moment, was haben Sie sich denn gewünscht? Was hätte werden sollen in dem Moment? Also bei so einem Moment von, okay, jetzt irgendwie, ich will, dass was anders wird, aber was denn?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Frage stellte sich in dem Moment im Aktuellen so schnell bei mir gar nicht. Ich hatte eigentlich immer so die Vorstellung, dass bestimmte Leute auf bestimmten Positionen aktiv wären, die aktiv werden können aufgrund ihrer Verankerung, ja, und die dann mögliche Reformen dann einleiten. Wie gesagt, ich war zum damaligen Zeitpunkt weit davon entfernt, jetzt an das Ende der DDR zu denken. Und dieser Konföderationsgedanke, der eben nicht erst seit Motrow kursierte, der Konföderationsgedanke, der spielte schon in den Verhandlungen seit Mitte der 80er Jahre, seit Gorbatschow, eine entscheidende Rolle. Da wurde schon auf alliierter Ebene, wenn Sie so wollen, diese Konföderation, ich kann mich erinnern, an eine Zeit, wo in den, allerdings erst nach 89, wo ich davon erfahren habe, dass es auch KGB-Leute gab, die nach Deutschland gekommen sind, also nach West und nach Ost, um die deutsche Einheit vorzubereiten. Und das war Mitte der 80er Jahre. Also das ist jetzt nicht mal so dahergesagt, da gibt es Belege dafür, die allerdings nicht jeden Tag in der Zeitung stehen. Und ich möchte damit nur sagen, diese Reformbestrebungen ausgehend von den Sowjets, da habe ich sehr viel, wirklich sehr viel davon gehalten und war zum damaligen Zeitpunkt, wo diese konkreten, schnelllebigen Ereignisse eben stattfanden, in der Richtung orientiert, dass das so vielleicht umgesetzt werden kann. Ich war eigentlich gegen eine schnell fortlaufende Vereinigung, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Unterschiede zu groß waren. Für mich waren die Unterschiede so groß, dass ich mir damals gedacht habe, es ist eigentlich unmöglich, sowas schnell auf eine Schiene zu bringen. Ja, die Mentalitäten waren unterschiedlich, auch wenn es Deutsche waren, die Mentalitäten waren unterschiedlich, die Lebensverhältnisse waren unterschiedlich, die Erwartungshaltungen waren womöglich unterschiedlich. Ich kann mich noch erinnern, viele, die gesagt haben, ja, wir wollen ja dies und jenes und wollen das Positive, das Negative lassen wir weg. Oder das, was jemand als negativ empfand im demokratischen Rechtssystem, gibt es ja auch wieder unterschiedliche Wertungen und Maßstäbe. Und das sind eben alles solche Debatten auch der damaligen Zeit gewesen, wo ich mir sagte, gut, die D-Mark spielt eine große Rolle, die Währung spielt eine große Rolle, alles gierte sozusagen nach der D-Mark, ich natürlich auch. Und insofern waren das für mich aber eben alles so schnelle Abläufe, wo ich eben wirklich Mühe hatte, dem erstmal zu folgen.
Ja. Jetzt ist das natürlich auch eine wissenschaftlich kritische Sicht auf gesellschaftliche Prozesse, die Sie ja letztlich in der Zeit auch ausgemacht hat. Sie waren als Philosoph, als gesellschaftlich aktiver Mensch genau das. Günter Kunert hat die Wahrnehmung des anderen Gesellschaftssystems mal der andere Planet genannt. Und ich habe mich den bulgarischen Freunden näher gefühlt als den westdeutschen Aliens, die dann auftauchten Ende Dezember im Antiquariat Halle, um es leer zu kaufen. Also klar, dass es ein Aufeinandertreffen der Gesellschaften war. Heiner Müller hat sich am 1. November in Berlin hingestellt und hat einen Gewerkschaftsaufruf verlesen, weil er die Konsequenz der gesellschaftlichen Entwicklung absehen konnte. Gar nicht dem alten System hinterherweinend, aber pragmatisch, okay, das ist der neue Zustand. Jetzt ist so ein Umgang mit so einer Pragmatik in einem emotional hoch aufgeladenen Prozess, hoher Dynamik auch, natürlich sehr schwierig. Also man kann sich ja nicht auch als Wissenschaftler nicht entziehen einer so starken Veränderung, die jeden und alles meint. Was genau ist ein 90, Anfang, also Januar, Februar 90 Ihnen durch den Kopf gegangen? Also Sie waren SED-Mitglied?
Sie nicht waren, mehr.
Nicht mehr?
Nicht mehr.
Ah, okay, da müssen wir näher drauf eingehen. Wieso?
Da bin ich ausgetreten.
Wann?
Das war kurz vor der Jahreswende 90, also 89, im Dezember 89.
Warum?
Weil ich der Meinung war, dass es nicht mehr funktioniert. Es funktioniert so nicht mehr. Und wenn Sie so wollen, das war auch so eine Art Zusammenbruch von Idealen. Ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, eine Neuorientierung ist auf jeden Fall notwendig. Und die ist auch, muss auch angemessen sein, weshalb ich eben, wie gesagt, auch versucht habe, mich zu orientieren an verschiedenen Strömungen, die es westlicherseits gibt. Für mich zum damaligen Zeitpunkt eine Richtung, die zweigespalten war. Ich hatte aufgrund dieser ganzen emotionsbeladenen Zeit mir vorgenommen, einmal diese neuen Dinge erstmal überhaupt zu verinnerlichen, kennenzulernen, Gesprächspartner zu finden, sich auszutauschen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich hatte in der befristeten Assistentenzeit, die ja für 4 Jahre war bis 93, mir vorgenommen, an mein altes Diplomthema anzuknüpfen. Man kann vielleicht das so sehen, dass es so eine Art Flucht war aus der Wirklichkeit. Es war eine Flucht aus der Wirklichkeit. Ich wollte einfach eine Art Distanz haben und wollte mich mit, sagen wir mal, reformationsgeschichtlichen Themen wieder befassen, was mir eigentlich immer vorschwebte. Ich wollte meinen Ansatz von 85 erweitern auf die Grafschaft Mansfeld. Also ich habe damals eine Konzeption für eine Dissertation geschrieben, damalige Betreuer auch, der hier dann die Politikwissenschaft übernommen hat aus Göttingen, der hat das auch, diese Diplomarbeit von 85 als gleichwertigen Magisterabschluss anerkannt. Also das war für mich nochmal so eine nachträgliche Aufbaustimmung und eine Ermunterung sozusagen, auch hier das breite Spektrum westlicherseits auch in Richtung Lutherforschung eben nochmal genauer abzuklopfen. Und das habe ich dann gemacht. Also es war für mich so eine Art Rückzug und gleichzeitig Neuorientierung. Ja, ich wollte, sagen wir mal, aus diesen aktuellen Abläufen mehr oder weniger auch raus, obwohl ich damals auch Kontakte, sehr enge Kontakte so ja, zur Erneuerungsgruppe hatte an der Universität, zum Bruno Duché und zum Professor Berg, die auch die entsprechenden Hefte rausgaben. Die habe ich damals gleich mitgenommen nach westlicherseits an die Universitäten, um da auch mal dies und jenes drauf aufmerksam zu machen. Aber aus dem aktiven Prozess wollte ich eigentlich mehr raus und mich in der Richtung orientieren.
Und trotzdem hat sie ja irgendwie diese Vergangenheit eingeholt in dem Moment, als also Revolution, da rollen auch Köpfe. Jetzt war das hier alles ein bisschen anders und ein bisschen milder, aber trotzdem rollten ja irgendwie auch Köpfe, nämlich zum Beispiel wissenschaftliche, weil SED-Mitgliedschaft ist ja auch schon mal ausreichend gewesen, um das Unwort abgewickelt zu werden. Was wurde Ihnen denn da vorgeworfen?
Vorgeworfen wurde mir die Parteischule, ganz konkret. Ja, das ist zwar auch wiederum von unterschiedlichen Leuten wie den Dr. Duché, der von der Erneuerungsgruppe oder von Professor Berg anders gesehen worden damals, aber es ist de facto so gewesen. Und 93 ist dann dieser befristete Vertrag mehr oder weniger ausgelaufen. Der wurde also nicht verlängert, obwohl es Ambitionen gab von meinem damaligen Betreuer, muss auch nichts dazu sagen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich mit diesem Luther-Thema konkreter noch befasst Und wurde auch nochmal, weil sie sagten, die Zeit holt einen letztendlich ein, mit dem Stasi-Thema konfrontiert. Auf eine ganz eigentümliche Weise, weil ich mich mit den deutschen Kulturgütern befasst habe, mit verschwundenen deutschen Kulturgütern aus dem Kirchenbesitz. Das lag in den Arbeiten selbst dann bedingt. Und ich war dann 92 dann Gutachter für die Staatsanwaltschaft, für die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Habe dort versucht, das Ganze auch mit aufzuklären und habe das auch mit aufgeklärt. Und sodass ich also zu diesem Zeitpunkt ganz konkret mit dem Stasi-Thema zu tun hatte, völlig unerwartet. Und insofern auch mein Interesse 94, 95 dann für die Gedenkstätte schon vorhanden war.
Das wollte ich gerade fragen. Also das ist natürlich erstens natürlich erklärbar, dass ein Wissenschaftler auch Interesse an einer, wie sagt man denn, wenn irgendwas seziert wird, ja, wenn sozusagen tatsächlich nochmal ein anderer Blick auf diese Gesellschaft möglich wird. Und das war ja in der Zeit tatsächlich der Fall. Für einen kurzen Moment sogar sehr intensiv, wenn ich mich erinnern kann. Ja. Also dass da Akten oder auch Vorgänge auf einmal sichtbar wurden. Das war ein hochspannendes Moment. Und dann sozusagen der Weg in die Gedenkstätte quasi folgerichtig. Aber ist es jetzt, ich meine, wir feiern in Anführungszeichen 25 Jahre genau dieses bewegten Momentes, ist es jetzt immer noch spannend für Sie?
Es ist immer noch spannend, weil es ist immer wieder neu und es gibt immer wieder, sagen wir mal, durch viele Kontakte, durch viele Arbeitsgruppen und durch viele Gespräche, die stattfanden, immer wieder Anschübe, immer wieder Denkanstöße, immer wieder neue Sichtweisen, bis dahin, dass konzeptionell für die Zukunft schon einige Planungen auf dem Tisch liegen. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin auch sehr tief in diese Materie eingestiegen, was die Vergangenheitsaufarbeitung bzw. die Beschäftigung mit politischer Justiz in der DDR betrifft. Und habe auch in den letzten über 20 Jahren auch viele Gutachten dazu geschrieben, also für die Stasi-Landesbeauftragten oder versuche auch im Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde bei Roland Jahn einiges mit zu bewegen, was diese Zeit betrifft und vor allen Dingen, was die Betreffenden selbst angeht, also was die Opfer betrifft, die Opfer der politischen Justiz, was die Entschädigung betrifft, die Anerkennung der Haftzeiten und das gesellschaftliche Umfeld. Ja, das gesellschaftliche Umfeld, was in der Bundesrepublik auch zur Enttäuschung vieler ehemaliger Häftlinge nicht das ist, was es hätte sein sollen. Damit meine ich ganz konkret die sag mal, flapse Formulierung, ihr wart Opfer gewesen in einem System, ihr wart zu Unrecht in Haft, es gibt die Belege, es gibt die Gründe, ihr wart Opfer. Und wenn man auf der anderen Seite fragt, so die Sichtweise derjenigen, mit denen ich zahlreiche Interviews geführt habe und das völlig zu Recht, wie sieht die konkrete Haftentschädigung aus? Wie sieht die Anerkennungsfrage aus? Wie hat die sich überhaupt entwickelt? Was muss der Betreffende selbst aufbringen und sozusagen in Gang setzen, um da Belege vorzulegen, dass er bestimmte gesundheitliche, psychische oder physische Art aus diesen Haftzeiten im Prinzip aufweist oder sowas anerkannt zu bekommen? Und zum anderen, wo sind die Verantwortlichen? Für diesen konkreten Vorgang, für diese konkreten Umstände, wo sind die Verantwortlichen? Also ohne Opfer keine Verantwortlichen oder wenn Sie so wollen Täter, das ist auch immer so ein differenzierter Begriff. Aber ich bin hier dafür, beide Seiten zu sehen, beide Seiten zu betrachten und auch beide Seiten zu hören. Und das ist schwierig genug.
Den letzten Satz würde ich Ihnen gerne noch abverlangen, auch wenn der sehr schwer ist, aber Sie haben eben genau diese Möglichkeit, das vielleicht auch so einzuschätzen. Es gibt ja etwas, was man ableiten kann. Also wenn Sie sozusagen aus einer inneren Sicht, ich nehme mal das Beispiel Parteischule, auch eine Parteidisziplin, also auch das Inkaufnehmen von Opfern, das und das darf eben nicht geforscht werden, weil das ist sonst der Sache nicht zuträglich und so weiter. Was nehmen Sie mit in die heutige Zeit? Also was ist so eine Grundessenz sozusagen, die vielleicht übrig bleibt als Erkenntnis aus gelebter DDR? Also wo man sagen muss, okay, das ist mir wirklich wichtig, dass das bleibt, dass das sozusagen erhalten bleibt als Wissen.
Also das ist eine alte Weisheit, die wahrscheinlich für mich jetzt so eine Art gelassene Option bleibt, also so die Dinge zu erkennen, die man nicht ändern kann, diese berühmte Formulierung eines Buddhisten. Und ja, die Kraft zu haben, eben Dinge zu verändern, die man ändern kann und das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt also, für mich ist maßgebend nicht unbedingt die offizielle politisch korrekte Meinung, die gesellschaftlich irgendwo vertreten wird oder in Parteigremien vertreten wird. Ich versuche, unabhängig zu bleiben. Ich sage, ich versuche, weil das ist alles andere als leicht. Und auch was die Dissertation jetzt betrifft oder betraf vor ein paar Jahren, auch was Veranstaltungsplanung betrifft, auch was Ausstellungsplanung betrifft, immer das zu vertreten und auch umzusetzen, vor allem auch umzusetzen, auch entgegen bestimmten Zwängen. Also diese Art Zivilcourage, die in der DDR ja vollkommen gefehlt hat, ja, also über 40 Jahre, aber das ist ein Thema für sich, denke ich, ist auch ein Thema für sich, was die Bundesrepublik betrifft. Aber ich glaube, die sollte sehr hoch gehalten werden.